Und dazu begrüßt sie Martin Hoffmeister. František Ignác Tuma, insbesondere mit seinem geistlichen Werk, erlangte der böhmische Barockmeister bemerkenswerte Erfolge. Wie auch immer, eine Auswahl geistlicher Werke Tumas haben das Czech-Ensemble Barock und Counter Andreas Scholl für das Label Aparté eingespielt. Als gewissermaßen instrumentales Intermezzo auf der CD fungiert die Sinfonia A4, aus der wir den dritten Satz Allegro vernahmen. Ja, werfen wir einen Blick auf die Themen der kommenden Stunde. Die Reihe mit Jahrhundertaufnahmen, heute im Zeichen der Händelschen Orgelkonzerte. Wir sprechen mit Katharina Bäumel, der Leiterin und Gründerin der Capella della Torre, über ihr aktuelles Weihnachtsalbum Capriccio Pastorale. Pianist Christoph Ulrich hat eine weitere Folge seiner Gesamtaufnahme der Scarlatti-Sonaten vorgelegt. Wir stellen Volume 9 vor. Den Fragebogen Plattencheck, den beantwortet der Schweizer Pianist Francesco Piemontesi. Und wir stellen vor, Andres Nelsons Einspielungen ausgewählter Schostakowitsch-Symphonien mit dem Boston Symphony Orchestra.
Thank you.
Aquarium, die Nummer 7 aus Camille Saint-Saëns Karneval der Tiere, gegeben vom Ensemble Les Siècles unter François Xavier Roth. Und, wie zu hören war, Roths Lesart mit erstaunlichen Luziditätswerten und markanten Kolorierungsdetails. Das aktuelle Album des Ensembles im Zeichen der, so der CD-Titel, Symphonic Poems Saint-Saëns. Als Zugabe besagter Karneval der Tiere. Das Ganze erschien beim französischen Label Harmonia Mundi. Hoffmeisters Empfehlungen damit zu unserer Reihe Jahrhundertaufnahmen. Georg Friedrich Händel war in London nicht nur als Komponist von Opern und Oratorien sehr beliebt, sondern auch als Tastenvirtuose. Um diese Fähigkeit auch öffentlich darzustellen, komponierte er in den 1730er Jahren eine Reihe von Konzerten für Orgel und Orchester, die er natürlich selbst zur Aufführung brachte. Hunderte von Aufnahmen dieser Werke wurden über die vergangenen Jahrzehnte auf den unterschiedlichsten Orgeln gemacht. Für meinen Kollegen Bernhard Schrammeck ist die des italienischen Organisten Lorenzo Gielmi und seinem Ensemble La Divina Armonia von exemplarischem Zuschnitt.
Eigentlich waren sie ja als Lückenfüller gedacht, die Orgelkonzerte von Georg Friedrich Händel. Um das Publikum während der abendfüllenden Aufführungen seiner Oratorien in den großen Londoner Theatern noch mit einer zusätzlichen Attraktion zu erfreuen, setzte sich Händel in den Pausen selbst an die Orgel und spielte als Solist diese effektvollen und unterhaltsamen Werke. Und dieses Lückenfüller-Image haftet den Orgelkonzerten bis heute noch an. Sie werden zwar nicht gerade selten aufgeführt, aber meist doch nur als Ergänzung zu größeren Chorprogrammen und dargeboten auf viel zu kleinen Truhenorgeln. Dabei ist längst erforscht, dass Händel in London auf weit größeren Orgeln konzertiert hat, die er mit gehörigem Aufwand in die Theater transportieren ließ. Der italienische Organist Lorenzo Gielmi nimmt Händels Kompositionen ernst und hat 2007 und 2012 Referenzeinspielungen sämtlicher Orgelkonzerte vorgenommen. Ausgewählt hat er dafür ein neues Instrument des italienischen Orgelbauers Giovanni Pradella, der sich seit vielen Jahren auf den Nachbau barocker Orgeln spezialisiert hat. Das einmanualige Instrument mit 14 Registern steht in einer kleinen Kirche in der Lombardei und besitzt ein enormes Spektrum an differenzierten, farbigen Stimmen, die Lorenzo Gielmi wiederum gekonnt und effektvoll in Szene setzt. Mit größter Sorgfalt hat Lorenzo Gielmi die 9 Solokonzerte von Händel für seine Aufnahme eingerichtet. Spielen andere Organisten ein volles Konzert im selben Klangbild einfach durch, nimmt er häufige Registerwechsel vor, oftmals auch innerhalb der Einzelsätze. Hinzu kommen genauestens ausgearbeitete Verzierungen und improvisatorische Erweiterungen, selbstverständlich immer im Sinne des Werkes. Mit besonderem Genuss etwa gestaltet Gielmi das Orgelkonzert mit dem Untertitel Kuckuck und Nachtigall. Hinzu kommt, dass mit dem Ensemble La Divina Armonia, gegründet und geleitet von Lorenzo Guglielmi, ein Begleitorchester zur Verfügung steht, das hinsichtlich seiner Besetzung und Qualität als idealer Partner zur Orgel fungiert. Die Musiker artikulieren die Stücke klar, brillieren in lebhaften Tempi und respondieren immer in überzeugender Weise auf die vielfältigen Klangfarben der Orgel. Mit dieser Aufnahme der Orgelkonzerte Georg Friedrich Händels ist es Lorenzo Guglielmi und La Divina Armonia gelungen, diese vermeintlich spielerischen Gelegenheitsstückchen zu regelrechten Meisterwerken zu veredeln. Und mancher Einzelsatz erweist sich in dieser Einspielung als regelrechter Ohrwurm.
Hofmeisters Empfehlungen. In der Reihe Jahrhundertaufnahmen stellte Bernhard Schrammeck eine Einspielung mit einer Auswahl von Orgelkonzerten Georg Friedrich Händels vor. Die Interpreten Lorenzo Guglielmi und das Ensemble La Divina Armonia erschienen beim Label Passacai. Maria durch einen Dornwald ging, bearbeitet für Horn- und Kammerorchester. Felix Glieser wurde begleitet vom Wiener Konzertverein, einem Ensemble aus Mitgliedern der Wiener Symphoniker. Auf seiner aktuellen Weihnachts-CD Golden Christmas versammelt Hornist Glieser bekannte Arien, Chorwerke und Lieder aus 4 Jahrhunderten, veröffentlicht beim Label Berlin Classics. Bleiben wir beim Thema Weihnachtsmusik. Das Repertoirespektrum in diesem Feld ja außerordentlich breit und Jahr für Jahr gilt es, jenseits des bekannten Kanons, auch zahllose neue Entdeckungen zu machen. Nach Italien führt uns in diesem Jahr das Weihnachtsalbum der Cappella della Torre. Das Ensemble um Leiterin Katharina Bäumel hat sich auf die Spuren von Weihnachtsmusik aus der italienischen Renaissance begeben. Christmas Music from Renaissance Italy. Vor der Sendung hatte ich Gelegenheit, mit Katharina Bäumel über die CD zu sprechen. Frau Bäumel, die internationalen Schallplattenkataloge offerieren im Klassiksegment Tausende von Weihnachtsalben. Um in diesem Feld noch reüssieren zu können, gilt es, neue, originäre Ansätze, gegebenenfalls auch neues Repertoire aufzuschließen. Vielleicht zunächst ein paar Worte zur Genese des Albums.
Es stimmt tatsächlich, dass Weihnachtsalben natürlich was sind, wo man immer mal wieder neu drüber nachdenken muss oder sich ganz bewusst dafür entscheiden zu sagen, okay, wir machen Lieder, die man eben schon kennt, auf eine bisschen andere Weise. Und bei uns war jetzt die Kombination aus beidem der ausschlaggebende Punkt. Ich finde es sehr interessant, wenn man in die Geschichte zurückschaut, in die frühe Neuzeit und die Renaissance, dass man dann unterschiedliche Musikstile, die nebeneinander existiert haben, auf verschiedene Weise neu beleuchten kann und die auch wieder in die Gegenwart holen. Also in unserem Fall ist es weihnachtliche Musik zum kirchlichen Weihnachtsfestkreis, die polyphon komponiert ist von Heinrich Isaac, also einem dieser Wahnsinnskomponisten aus der Renaissance, die so geschrieben haben, dass wirklich jede Stimme das komplette Eigenleben hat, ganz hohe Kunst. Also Komposition von Heinrich Isaac stellen wir gegenüber solchen volkstümlichen Lauda-Kompositionen, die kommen aus derselben Zeit. Und wenn ich das jetzt salopp sagen würde, würde ich sagen, so ein bisschen wie Popmusik aus der Renaissance. Und beides hat eben gleichzeitig existiert und ist für unsere Ohren heute gar nicht mal so fremd.
Die europäische Kultur kennt bedeutende Weihnachtsmusiktraditionen, etwa in Deutschland, in England, Frankreich, in Spanien und Italien. Schwerpunkte natürlich in Renaissance und Barock. Die Klangwelten der verschiedenen Länder unterscheiden sich deutlich. Wenn wir jetzt entlang Ihrer aktuellen CD den italienischen Weihnachtsmusikkosmos in den Blick nehmen, kann man diese Klangwelten zusammenfassend charakterisieren oder fallen sie je nach Region stilistisch klanglich unterschiedlich aus?
Ich glaube schon, dass es sowas gibt wie den grundsätzlichen Wunsch, immer in Italien Musik zu machen, dort Klänge herzuholen, dort zu sein. Das ist ja dieses Sehnsuchtsland eigentlich jedes Musikers, jeder Musikerin. Die Frage nach den nationalen Stilen finde ich auch sehr spannend, weil natürlich das ganz andere regionale Unterschiede gibt, als man das heute kennt. Aber zusammengefasst würde ich sagen, wenn man jetzt sich unsere CD anhört, dann kommt schon ein bisschen was von diesem italienischen Spirit rüber. Das hat so einen besonderen Schmelz und auch die Art, wie die Vokale in den Instrumentalstücken eingesetzt werden, also wie die Wörter da wirklich unter die Musik gelegt werden, ist schon sehr besonders und für mich auch charakteristisch für Italien.
Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass die italienische Weihnachtsmusik in diesen Epochen Renaissance und Barock insgesamt extrovertierter, dramatischer, emotionaler, auch opernhafter war als in anderen europäischen Regionen?
Ja, also Italien ist Italien, das finde ich schon. Es hat einfach wirklich diese besondere Verwendung der Texte und auch tatsächlich was besonders Prächtiges und Schwungvolles. Ich habe allerdings schon die Erfahrung gemacht, dass das natürlich auch in anderen Ländern der Fall ist und das ist vielleicht der Moment, wo man dann auch mit der Interpretation einfach unterschiedliche Ansatzpunkte haben kann und sagen, also das ist jetzt aber eine Musik, die in diesem Fall zum Beispiel speziell in die Beine geht.
Wenn man das Thema Weihnachtsmusik in 800 Jahren Geschichte in den Blick nimmt, fällt auf, dass in Renaissance und Barock die einschlägigen Werke ja mit der größten Strahlkraft und solitärer Aura entstanden. Auch rein numerisch entstand in diesen beiden Epochen mehr Weihnachtsmusik als danach. Woran lag's? An der starken Bedeutung des Festes in dieser Zeit, an der Rolle der Kirche, einer spezifischen Form der Gläubigkeit oder am Interesse der Komponisten, das Fest klanglich zu begleiten?
Ich glaube schon, dass die Rolle der Kirche da eine große Rolle spielt. Natürlich muss man im Hinterkopf haben, dass das Weihnachtsfest, wie wir das heute jetzt kennen, damals in dieser Form noch nicht existiert hat. Natürlich das Weihnachtsfest, aber nicht die Feierlichkeiten mit dem Tannenbaum etc. Das Interessante ist, dass natürlich durch dieses Hochfest in der Kirche viele Kompositionen entstanden sind. Für mich wieder interessant, es gibt gar nicht diese ganz klare Trennung zwischen das hier ist weihnachtliche, weltliche oder weihnachtliche, geistliche Musik, sondern es ist Musik für den Festkreis. Und es ist toll, wenn man heute dann noch zurückschaut und sagt, da sind einfach Kompositionen, die wir bis heute kennen, weil die einfach ins Ohr gehen, weil die da geblieben sind und weil die auch später immer wieder verwendet worden sind. Also würde ich sagen, es ist schon so ein bisschen Kombination aus allem, dass man einfach in der frühen Neuzeit angefangen hat, sich mehr drauf zu besinnen. Vielleicht aber auch in der Art dieses zyklischen Denkens, also eines eher kreisförmigen Denkens zu sagen, wir sind nicht auf einer geradeaus führenden Straße des immerwährenden Fortschritts, sondern wir denken eben in Jahreszeiten, die wiederkehren oder im Kirchenjahr, das wiederkehrt. Das war sehr stark in den Menschen verwurzelt und ich glaube, deswegen ist auch zu erklären, dass die sich um dieses hohe Weihnachtsfest besonders viele auch kompositorische Gedanken gemacht haben.
Viele der, ich nenne es mal, konsistenteren Weihnachts-CDs versammeln entweder eine balancierte Mischung aus Instrumental- und Vokalmusik oder sie stehen ausschließlich im Zeichen der Vokalmusik. Wie halten Sie es mit dem Thema?
Für mich ist in der Arbeit mit Cappella della Torre wichtig, dass wir uns nicht nur auf eine Quelle, zum Beispiel auf die musikalische Quelle, auf die Noten beziehen, sondern immer auch sekundäre Quellen mitbenutzen. Das heißt, dass man dann schauen würde, diese Komposition, wo wurde die beispielsweise aufgeführt? Finden wir da vielleicht noch in einem Rechnungsbuch einen Beleg darüber, welche Musiker da gespielt haben oder ähnliches? Oder was haben wir für eine ikonografischen Quellen aus dieser Region? Also auf welchen Bildern wäre das vielleicht noch mit drauf? Das finde ich wirklich sehr spannend, auch eben in Zusammenarbeit immer mit Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftlern, dass wir sagen, es muss so eine solide Basis geben von dem, was in der Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit erklungen ist. Ich sage mit großer Wahrscheinlichkeit, weil wir heute einfach nicht mehr die Ohren der frühen Neuzeit besitzen. Wir wissen nicht, wie die Menschen ganz genau gehört haben. Wir können aber natürlich versuchen, das in die Gegenwart zu übersetzen. Und Musik ist da eine ganz tolle Hilfe. Also wir versuchen uns so klug wie möglich vorzubereiten. Und dann ist es wirklich spannend zu sehen, natürlich spielt die Besetzung meines Ensembles dabei eine Rolle. Für uns ist natürlich immer spannend, was mit diesen historischen Blasinstrumenten passiert. Gerade in Italien wissen wir auch viel drüber. Die Piffari waren die Stadtpfeifer dort und die waren wirklich sehr präsent und natürlich auch in der Weihnachtsmusik. Und dann überlegt man, inwieweit weiß ich jetzt alle Quellen, inwieweit habe ich mich um die Regeln gekümmert, um die Gegebenheiten. Dann beginnt es, dass man ein bisschen experimentieren kann, sagen, das ist für die Menschen von heute. Und was könnten wir denn als Menschen von heute da noch dazu tun, dass der Groove in Anführungsstrichen besonders gut ist, und das ist sehr spannend.
Katharina Bäumel, die Leiterin des Ensembles Cappella della Torre, im Gespräch bei Hoffmeisters Empfehlungen, gelegentlich des aktuellen Albums Capriccio Pastorale, darauf versammelt italienische Weihnachtsmusik aus der Renaissance, erschienen beim Label Sony Classical. Eine Lauda eines anonymen Renaissance-Meisters, gegeben von der Cappella della Torre, geleitet von Katharina Bäumel. Bleiben wir in Italien mit dem eindrücklichen Tastenkosmos der Sonaten von Domenico Scarlatti. Rund 555 entsprechende Preziosen hat der Neapolitaner der Nachwelt hinterlassen, Sonaten von zeitlosem Zuschnitt, die allerdings nur wenige Cembalisten und Pianisten bislang in ihrer Gesamtheit eingespielt haben. Mitten im Prozess einer Gesamtaufnahme befindet sich Pianist Christoph Ulrich. Mit der in diesen Tagen erschienenen Folge 12 von insgesamt 17 hat Ulrich bereits einen guten Teil des Mammutprojektes hinter sich gebracht. Und auch nach hunderten eingespielten Sonaten noch vermag der Pianist, das Solitäre eines jeden Werkes zu destillieren. Sie sind nicht von dieser Welt und doch fungieren sie als Gefäß dessen, was ist.
Die Sonaten des gebürtigen Neapolitaners Domenico Scarlatti wissen um die Vielgesichtigkeit der Emotionen, ebenso wie sie menschliche Gesten, atmosphärisches, Landschaften und städtische Szenen abzubilden und zu transzendieren vermögen. So steht denn jede einzelne seiner über 550 Sonaten für einen in sich abgeschlossenen Kosmos, für Klanggemälde, die in ihrer Form, der Komplexität des kompositorischen Materials, vor allem aber in ihrer Leidenschaft für die Nuance und Zwischentöne um den Einzug in den Olymp der Vollendung zu streiten scheinen. Distinktion und Differenz sind denn auch die zentralen Begriffe, um Scarlattis opulentes wie fokussiertes Tastenwerk angemessen zu umreißen. Ein unendlich sublimiertes, zeitloses Œuvre, das seinesgleichen nicht nur im 18. Jahrhundert sucht. Die Anforderungen an Interpreten sind dementsprechend immens, zumal über perfektes Handwerk hinaus der Wille und die Fähigkeit zur Verfeinerung unbedingte Voraussetzung sind. So haben sich denn auch in den vergangenen Jahrzehnten fast ausschließlich die Größten daran gemacht, um gültige Scarlatti-Exegesen in die Welt zu schicken. Ob Wladimir Horowitz, Alexis Weißenberg, Ivo Pogorelic oder Christian Zacharias. Sie alle haben auf unterschiedliche, bisweilen gegensätzliche Weise zu schlüssigen Ergebnissen gefunden. Zu dem erlauchten Kreis dieser Scarlatti-Granden muss seit geraumer Zeit auch der deutsche Pianist Christoph Ulrich gezählt werden. Ein Mann, der aus dem Abseits, aus der Stille heraus kontinuierlich und beharrlich seine pianistischen Fäden spinnt, abseits von Marketing und jenseits impertinenter Geste. Nicht viele, selbst Eingeweihte, kennen diesen Künstler und doch überragt sein künstlerisches Potenzial das der meisten. Bestes Beispiel seine Scarlatti-Exegesen. Nirgendwo sonst scheint dessen Licht, tänzerischer, andererseits melancholisch eingetrübter Klangkosmos diffiziler abgebildet. Kein anderer Pianist vermag vergleichsweise Töne markiert zu spielen und dennoch in der Schwebe zu halten. Spielerisches und Ernsthaftigkeit treffen sich in diesen famosen Händen, unter denen Scarlattis Musik sich entfaltet zu einem Reich der Magie und der Entgrenzung. Christoph Ulrich ist der wahrscheinlich größte Unbekannte der europäischen Klavierszene. Sein auf Jahre geplantes Projekt der Einspielung sämtlicher Scarlatti-Sonaten setzt jetzt bereits Maßstäbe.
Christoph Ulrich mit Volume 9 hat der Pianist unlängst beim Label TAZ eine weitere Folge seiner Gesamteinspielung der Sonaten von Domenico Scarlatti vorgelegt. Ein Muss für Scarlatti-Afficionados.
Oh.
Mysteriengesänge und Instrumentalmusik aus Spanien und Norwegen, Musik aus der Zeit zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert, versammelt das aktuelle Album von Sängerin und Harfenistin Arianna Saval, Tenor- und Fiddelspieler Petter Utland Johansen und dem Ensemble Hirundo Maris. Da treffen apokalyptische Visionen auf mystische, entgrenzte Klänge, die traditionell in der Weihnachtsnacht gesungen werden. Das ist Musik, die ihre Intensität aus Zurückgenommenheit und Fokussierung entwickelt, die, so muss man es formulieren, dem Himmel entgegenstrebt. Das Album El Cant de la Sibyl, Traumquartett, erschien beim Label Carpe Diem Records. Hofmeisters Empfehlungen damit zum Fragebogen Plattencheck. Den beantworten regelmäßig Granden der internationalen Klassikszene und geben auf diese Weise Einblicke in ihre Leidenschaft für CDs und LPs. Auf der Agenda heute der Tessiner Pianist Francesco Piemontesi.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Das muss irgendwas von Jordi Savall gewesen sein. Also ich höre sehr viel Renaissance-Musik. Das muss ein De Vittoria gewesen sein oder sogar eine von seinen letzten Schubert-Platten. Auf jeden Fall war das Savall.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Ganz viele. Mein Vater war ein Amateurflötist. Das heißt, es gab ganz viel von James Galway, von Jean-Pierre Rampal, von Patrick Galois. Gleichzeitig gab es auch schon sehr viele Platten, damals noch LP, die mit Klavier zu tun hatten. Er hat wirklich Klavier geliebt. Und eine der ersten Sachen, die wir gehört haben, das waren die Chopin-Nocturnen mit Claudio Arrau und sonst die deutsche Grammophonaufnahmen von Tamás Vajary, auch sehr viel Chopin.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Das waren die Rachmaninoff-Konzerten von Abby Simon gespielt, St. Louis Symphony, Leonard Slatkin für die Vox. Und die ist bis heute eine der absolut besten Aufnahmen von den Werken. Also so ein Rachmaninoff ohne Sentimentalität und dann dieses Orchester, was der Slatkin mit St. Louis in der Zeit machen konnte. Ich habe die Bläser in den Rachmaninoff-Konzerten noch nie so gehört.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Naja, da waren schon, finde ich, diese Arrau-Platten, also erstmal Chopin und dann die Schubert-Sonaten. Ganz viel Alicia de la Rocha, weil mein erstes Konzert bei dem Festival, das ich jetzt leite, die Settimane Musicale di Ascona, das waren die Goyescas von Granados, gespielt von de la Rocha. Und dann haben wir sofort die ganzen, teilweise damals Platten, und dann kam das CD-Spieler in der Schweiz raus. Da sind wir auf CD umgestiegen und dann waren ganz viele spanische CDs, ja, also Sweet Iberia und Defalia und so weiter. Also ich glaube, dieses spanische Repertoire hat mich ganz am Anfang sehr geprägt, mit ihr vor allem.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Also sicher wäre eine von Savall. Ich glaube, die letzten drei Mozart-Sinfonien, was er da mit dem Concert des Nations macht, das fasziniert mich so unglaublich. Die frühe Liszt-Aufnahme von Wilhelm Kempff, die Decker, also 1950, mit Aubert d'une Source und so weiter. Und dann, das so einsame Insel ist irgendwas, wo man noch Spaß haben möchte und sich entspannen kann. Und dann würde ich vielleicht doch zu einem Rachmaninoff gehen. Und es gibt eine Aufnahme, die mir wirklich immer unglaublich gefallen hat, mit Ashkenazi als Dirigent mit dem Konzertgebouworchester, wo er die Toteninsel macht. Diese einsame Insel soll keine Toteninsel sein, aber ich liebe das Stück so sehr und er macht aus dem Orchester so eine Zauberei, dass mich das immer so fasziniert. Also da würde ich doch vielleicht die dritte Platte, das ist von der Decker.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Naja, vielleicht das erste Mal, dass ich Alfred Brendel auf Platte gehört habe. Also ich hatte damals nicht verstanden, was ihm so besonders macht. Aber es hat mich einfach dermaßen fasziniert und ich wusste, ich muss diesen Mann irgendwann treffen. Und irgendwann, mehr oder weniger durch Zufall, hat er eine Aufnahme von mir aus bei der BBC gehört und er hat sich bei mir gemeldet und dann haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Und das waren so späte Schubert-Sonaten mit ihm. Das hat mich sehr geprägt.
Wie wichtig sind Ihnen Plattencover?
Ich finde sehr wichtig, vor allem waren sie noch wichtiger bei LPs. Umso mehr ärgert es mich, dass in letzter Zeit Covers rauskommen, die mit dem Inhalt der CD nichts mehr zu tun haben. Also ich mag noch so diese alte, ganz alte Erato-Covers, wo man irgendwas andeutet. Oder was ECM jetzt macht mit Kunstwerks, das finde ich absolut high-end. Also das würde ich einfach selber noch für meine eigene Platte in diese Richtung haben wollen.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Erstmal würde ich sagen, ich bin unendlich dankbar, dass wir eben Aufnahmen von manchen Komponisten, von Wilhelm Kempff eben 1950, da bin ich so dankbar. Also da bin ich wirklich ein anderer Musiker geworden, als ich diese Platte gehört habe. Aber dass wir noch Debussy zumindest hören können oder die ersten akustischen Aufnahmen von Komponisten, von großen Interpreten aus der Vergangenheit, dieses Festhalten von irgendwas, was sonst für immer verloren gegangen wäre.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Oh, sehr viele. Ich habe sie nicht gezählt, aber einige Tausende.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Also vor allem im Opernbereich ein paar, die nur in Italien erschienen worden sind. Also mit Sängerinnen wie Leila Genscher oder Anita Cerquetti oder Giulietta Simeonato, wo ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe, ob sie wirklich offizielle Aufnahmen oder nur eben an bestimmten Orten in Italien sind. Es gibt ein paar Aufnahmen von Edwin Fischer, die nur intern sozusagen, also die nicht veröffentlicht worden sind. Und es gibt ein paar von Alfred Brendel, die ich glaube ich nur habe.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Immer wieder Savall. Also Savall läuft bei mir wirklich am laufenden Band.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Ja, es gibt ein paar Kollegen auch, die gut auskennen. Und manche fragen mich auch bei diesem Werk, hast du eine Empfehlung, hast du nicht eine Empfehlung? Oder manchmal frage ich auch. Und ja, wir tauschen uns auf jeden Fall aus.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Ja, LPs. Bei einem guten Freund von mir, den Sie auch kennen, den Daniel Müller-Schott in München, da haben wir neulich einen Vergleich gemacht. Das war Mozart D-Moll mit Gulda, Wiener Philharmoniker und Abbado. Aber das haben wir auf CD gemacht und dann auf der gleichen Anlage auf LP. Und wir haben die Augen geschlossen und wir waren uns so einig, dass auf LP diesen Eindruck entsteht, dass die Menschen wirklich da sind und dass wir im Musikverein sitzen und dass wir die Räumlichkeiten erfassen können. Und das ist fantastisch, wenn man das im direkten Vergleich hört. Also ich glaube, das müsste wieder kommen.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, persönlich, dass Streaming eine große Rolle spielen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass für Kenner und Nostalgiker, eben vor allem für Kenner, große Kenner und für Musiker, dass LPs wieder stark zurückkommt.
Ja, bemerken fast alle, die diesen Plattencheck beantworten. Das Vinyl, die gute alte LP, das Mittel der Wahl ist und das zudem mit aussichtsreicher Zukunftsprognose. Pianist Francesco Piemontesi zu Gast im heutigen Fragebogen. Herzlichen Dank. Und hier ist Piemontesi mit einer Nummer aus Franz Liszt's Année de Pèlerinage, erstes Jahr Schweiz. Francesco Piemontesi mit einer Nummer aus den Années de Pèlerinage. Erstes Jahr Schweiz von Franz Liszt. Hofmeisters Empfehlungen widmen wir uns aus gegebenen Anlass an dieser Stelle den Sinfonien Dmitri Schostakowitschs. Andres Nelsons, Chefdirigent des Boston Symphony Orchestra, ebenso wie Gewandhauskapellmeister, hat sämtliche 15 Werke an der Seite der Bostoner eingespielt. Die letzte abschließende Folge mit den Sinfonien Nummer 2, 3, 12 und 13 erschien in diesen Tagen. Eindrücke von Uwe Friedrich.
Diese Musik entstand zur Feier des 10. Jahrestags der russischen Oktoberrevolution. Im Jahr 1927 schrieb Dmitri Schostakowitsch seine zweite Symphonie. Da war er noch ein jugendlicher Feuerkopf voll origineller Ideen, vor allem aber noch ohne die Angst vor dem stalinistischen Terrorapparat, die sein späteres Leben bestimmen sollte. Auch die dritte Symphonie, entstanden 2 Jahre nach der zweiten, würdigt einen Feiertag, nämlich den 1. Mai, den Tag der Arbeit, in der Sowjetunion auch der Feiertag des Siegs des Proletariats über das Zarenregime. Freude, Jubel, Optimismus prägen diese frühen Werke des wichtigsten Symphonikers des 20. Jahrhunderts. Der brillante Klang des Boston Symphony Orchestra passt bestens zur strahlenden Musik der zweiten und dritten Symphonie Dmitri Schostakowitschs. Wieder einmal verteidigen die Musiker von der Ostküste den Anspruch, nicht nur eins der führenden Orchester der USA zu sein, sondern auch weltweit ganz vorne mitzuspielen. Der lettische Dirigent Andris Nelsons hat noch die letzten Jahre seiner Heimat als sozialistische Sowjetrepublik erlebt und studierte später in St. Petersburg. Er kennt also diese Musik und die russisch-sowjetische Aufführungstradition aus erster Hand. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil das mitunter dröhnende Pathos immer auch als Kritik verstanden werden sollte und man als Dirigent ein besonderes Gespür dafür braucht, um die Doppelbödigkeit zum Klingen zu bringen mit einem Orchester, das eben nicht diese Geschichte hat. Die dritte Symphonie von Schostakowitsch war bei den Zeitgenossen umstritten. In der Sowjetunion wurde die bewusste Reduktion der musikalischen Mittel bemängelt. Erst in den 60er Jahren wurde sie wieder öfter gespielt, aber wurde nie sonderlich populär. Auch Andris Nelsons klingt hier mit dem Boston Symphony Orchestra eher routiniert als engagiert, als müssten sie halt auch dieses Werk spielen, wenn sie einen kompletten Zyklus vorlegen möchten. In der 13. Symphonie Babi Yar klingt das ganz anders. Dieses Werk wurde 1962 uraufgeführt und bietet eine deutliche Kritik am Antisemitismus in der Sowjetunion, aber auch mit den übrigen vertonten Gedichten von Jewgeni Jewtuschenko in den anderen Sätzen übt der Komponist deutliche Kritik am russischen Alltag. Zorn und Verzweiflung treiben diese Symphonie an, und es ist dem Bariton Matthias Görne zu verdanken, dass diese Emotionen nie oberflächlich wirken. Yeah. Mit seiner Aufnahme der 12. Symphonie, die ebenfalls als Live-Mitschnitt entstand, komplettiert Andris Nelsons den Zyklus der Schostakowitsch-Symphonien mit dem Boston Symphony Orchestra, dessen Einzellieferungen schon in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet wurden. Dieser letzte Teil wirkt etwas weniger ausgeglichen, etwas unbeteiligter, was aber auch an diesen vier Werken liegen mag, die halt noch übrig waren. Zumindest mit der 13. Symphonie zeigen sich die Musiker aber auf der Höhe dieser über 8 Jahre entstandenen Reise zum wichtigsten sowjetischen Komponisten.
Andris Nelsons und das Boston Symphony Orchestra haben den Zyklus mit Schostakowitsch-Symphonien mit einer 3-CD-Box abgeschlossen. Darauf die Symphonien Nummer 2, 3, 12 und 13. Das Ganze erschien beim Label Deutsche Grammophon. Uwe Friedrich stellte die Exegesen vor. Wolfgang Amadeus Mozart, die Sinfonie Nummer 40 in G-Moll, Köchelverzeichnis 550, der dritte Satz daraus in der Lesart des Ensembles Il Pomodoro unter Maxim Emiljanicev. Dessen jüngstes Album versammelt neben dieser Sinfonie die 29. Köchelverzeichnis 201 und das Oboenkonzert Mozarts, erschienen beim Label Aparté. Und so weiter noch Hofmeisters Empfehlungen. Mit Dank für Ihr Interesse und den besten Wünschen für das Weihnachtsfest verabschiedet sich Martin Hofmeister. Thank you.